Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Der Christ und der Staat. Heute geht es um einen Aspekt des Reich Gottes, der sehr viel Alltagsrelevanz hat, der aktuell ist, weil wir mitten in einer Krise sind und erleben, dass sich der Staat in unseren Lebensraum viel mehr einschaltet, als wir es eigentlich gewohnt sind. Und das ist irgendwo befremdlich. Und da kommt natürlich die Frage auf, wie soll man damit umgehen? Manche nehmen das recht emotionslos hin und sagen, ja, so ist es. Andere treibt es geradezu in den Widerstand und sie sagen, nein, das kann überhaupt nicht sein. Und so sind die Sichtweisen auch sehr, sehr verschieden. Und darum die Frage, wie ist das Verhältnis von einem Christen zum Staat, also von einem Bürger des Reiches Gottes zum weltlichen Reich, zu einem menschlichen Reich, wo wir letztendlich leben. Und vielleicht nochmal zur Wiederholung, wer ist ein Bürger des Reiches Gottes? Ein Bürger des Reiches Gottes sind all jene, die sagen, ich gehe nicht mehr, oder die das auch leben und meinen, ich gehe mit Jesus. Ich gehe nicht meinen Weg, sondern seinen Weg. Ich habe erkannt, dass er der Maßstab ist. Nicht ich, nicht du, nicht unsere Regierung. Letztendlich ist Gott der letztendlich entscheidende Maßstab. Ja, spannende Frage. Der Christ und Staat. Diesem Thema wollen wir uns widmen. Gleich nach dem Intro geht's weiter. Gleich mal vorab, diese Frage, Verhältnis von Christen zur Obrigkeit oder wie immer man das auch nennt, diese Frage, die gibt schon, solange es das Christsein gibt, seitdem Jesus nachfolgen, seit 2000 Jahren, ist das ein Thema und darum finden wir auch dieses Thema im Neuen Testament. Und wir können natürlich nicht alle Bibelstellen dazu ansehen und darum habe ich in der Videobeschreibung einige davon aufgelistet für all jene, die noch tiefer graben wollen. Aber lasst uns doch trotzdem einiges ansehen dazu und unsere Fazits daraus ziehen. Der erste Text, den wir ansehen wollen, wir wollen Jesus zu Wort kommen lassen, der hat die Überschrift bekommen von mir, Jesus und die Steuern. Nachzulesen ist dieser Text in Matthäus Kapitel 22, ab Vers 15. Einfach mal zuhören und auf dich wirken lassen. Da kamen die Pharisäer zusammen, also die Pharisäer waren eine Gruppe von Menschen, jüdische Gruppe, religiös, die darauf bedacht waren, die Gesetze ganz genau einzuhalten. Da kamen die Pharisäer zusammen und berieten, wie sie Jesus mit seinen eigenen Worten in eine Falle locken könnten. Rabbi, sagten sie, wir wissen, dass du aufrichtig bist und uns wirklich zeigst, wie man nach Gottes Willen lebt. Du fragst nicht nach der Meinung der Leute und bevorzugst niemanden. Also so richtig mal einschleimen. Okay, wie geht's weiter? Nun sage uns, was du darüber denkst. Ist es richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Jesus durchschaute ihre Bosheit und sagte, ihr Heuchler, warum wollt ihr mir eine Falle stellen? Zeigt mir die Münze, mit der ihr die Steuern zahlt. Sie reichten ihm einen Denar. Da fragte er, wessen Bild und Name ist darauf? Des Kaisers, erwiderten sie. Nun, sagte Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Über diese Antwort waren sie so verblüfft, dass sie sprachlos weggingen. Also das ist zunächst mal eine sehr klare Ansage von Jesus, zahl deine Steuern. Man könnte es natürlich annehmen, okay, aber wie war das damals mit den Steuern? War sicher nicht so ausgeklügelt und hochtrabend wie bei uns heutzutage. Die Steuerlast war vermutlich einfach sehr gering. Diese Annahme ist allerdings falsch. Ich habe ein bisschen gegraben und war selbst schockiert, was ich da entdeckt habe. Die Mehrheit der Menschen im Wirkungsgebiet von Jesus, die waren ziemlich arm. Also viele Leute hatten zum Beispiel nur eine Garnitur Kleidung. die sie trugen. Ja. Die meisten Grundstücke waren im Besitz von Großgrundbauern, also ähnlich wie heute. Und die Besteuerung war enorm, weil auf der einen Seite waren da bis zu 2 Dutzend verschiedene Zehnten und religiöse Abgaben. Und auf der anderen Seite waren noch die ganzen Steuern an das römische Imperium. Also da war eine Landsteuer, eine Kopfsteuer, verschiedene Brücken, Straßen, also Mauten, auch sogar Importabgaben und so weiter. Also das war hochentwickelt wie heute. Und so gehen die meisten Gelehrten davon aus, dass die normalen Bewohner ungefähr 40 bis 70% des Jahreseinkommens abgeben mussten an Zehnten und Steuern. Und das ist erstaunlich, nämlich im Vergleich zu heute, ohne irgendwas zurückzubekommen in dem Sinn, ich meine vielleicht Straßen oder so, aber keine Kranken- oder Pensionsleistungen oder ähnliches, was wir heute genießen können. Und Jesus wusste das. Er wusste ja, wie das funktioniert, das System, und trotzdem sagt er, dass der Kaiser seinen Anteil bekommen soll. Das ist schon erstaunlich. Jetzt können wir sagen, okay, Jesus hat einfach nur irgendwas denen erzählt. Würde ich sagen, geht nicht, denn Jesus hat nicht nur die Wahrheit gesprochen, sondern er selbst hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Das heißt, eine Lüge ist für mich hier auszuschließen. Er meint es tatsächlich ernst. Und so ist unser erstes Fazit, Teil des Reich Gottes zu sein, entbindet uns also nicht automatisch von unseren staatsbürgerlichen Pflichten, wie zum Beispiel dem Steuerzahlen. Im Gegenteil, es bindet uns sogar eigentlich eng daran, die Gesetze des Landes zu halten. Allerdings gibt es auch Einschränkungen, und das wollen wir uns jetzt in dem zweiten Text noch ansehen. Ich habe dem die Überschrift gegeben, Petrus und die Regeln. Ich lese aus 1. Petrus, dem ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Abvers 11. Geliebte, in dieser Welt seid ihr ohne Bürgerrecht und Fremde. Also das hat damit zu tun, weil wir Teil des Reiches Gottes sind. Sind irgendwo Gäste hier, aber wir sind hier. Deshalb warne ich euch, lasst euch nicht von den Versuchungen dieser Welt bestimmen, denn sie schaden eurer Seele. Also hier in dem Kontext, in dem Zusammenhang ist natürlich Versuchung auch, ja, Gesetze zu umgehen, die uns nicht gefallen. Und jetzt Vers 12, achtet sorgfältig darauf, wie ihr unter euren ungläubigen Mitmenschen lebt. Also unserer direkten Umgebung, aber auch natürlich dem Staat selbst. Wenn sie euch als böse verleumden, sollen sie eure guten Taten sehen, damit sie zur Einsicht kommen und Gott preisen, wenn er kommt, um die Welt zu richten. Also Gott ist letztendlich der Maßstab. Und jetzt aber Vers 13, das so krass ist und es ist kontrovers, aber hört euch das mal an. Und dann sagt Petrus, ordnet euch allen menschlichen Gewalten unter, denn das entspricht dem Willen Gottes. Sei es dem König als Staatsoberhaupt oder den Beamten, die er ernannt hat. Denn der König hat sie geschickt, um die zu bestrafen, die Unrecht tun, und diejenigen zu ehren, die Gutes tun. Okay, also das ist jetzt schon brisant, denn hier steht doch wirklich, dass man allen menschlichen und staatliche Ordnungen sind letztendlich menschliche Ordnungen, dass man sich all diesen Ordnungen unterordnen soll. Und diese Aussage gibt es übrigens mehrfach. Ich weise nochmal auf die Videobeschreibung hin, also auch im Römerbrief, 1. Timotheusbrief und auch im Titusbrief findet man genau diese Aussage auch. Und das ist schon ein dickes Ding. Wie soll man das einordnen? Weil jeder von uns weiß, es gibt natürlich menschliche bzw. staatliche Regierungen, die offensichtlich ungerecht handeln. Also zum Beispiel Staaten, die bestimmte Menschengruppen unterdrücken. Korruption oder auch eben systematische Ausspionierung der Bürger. Wie soll man sich dem unterordnen? Das kann doch nicht Gottes Wille sein. Zwei Dinge dazu. Das ist natürlich ein absolut berechtigter Einwand und die Bibel schweigt dazu nicht. Zum einen, Petrus, der diesen Text schreibt, geht mal davon aus, dass das Ziel letztendlich so einer Ordnung ist, dass sie gerecht handelt. Also Vers 13 nochmal. Ordnet euch allen menschlichen Gewalten unter, denn das entspricht dem Willen Gottes. Sei es dem König als Staatsoberhaupt oder den Beamten, die er ernannt hat. Und dann kommt's. Denn der König hat sie geschickt, um die zu bestrafen, die Unrecht tun und diejenigen zu ehren, die Gutes tun. Also, hier ist einmal eine wichtige Sache, die zu beachten ist. Aber ein ganz wichtiges zweites Prinzip, das eigentlich noch wichtiger ist, ist zu beachten. Und zwar, Petrus, der diese Zeilen schreibt, der saß schon im Gefängnis, weil er die menschlichen Ordnungen, die aufgestellt wurden, missachtet hat. In der Apostelgeschichte wird berichtet, dass er und Johannes vor den Hohen Rat gestellt wurden. Der Hohe Rat war die höchste jüdische Behörde. Und das war der Grund war, weil sie Jesus, den Auferstandenen, verkündigt hatten. Und so bekamen sie ein Verkündigungsverbot. Apostelgeschichte 4, Vers 19, die Reaktion. Doch Petrus und Johannes erwiderten: Was meint ihr? Will Gott, dass wir euch mehr gehorchen oder ihm? Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Also sie hören dann auch nicht auf, Jesus zu verkündigen, weil das einfach nicht geht. Also Jesus ist der Maßstab hier gewesen. Und dann kommen sie ins Gefängnis und werden dann auch wieder vor den Hohen Rat gestellt, kurz darauf. In Kapitel 6, Vers 28 kann man dann das nachlesen. Da steht: Haben wir euch nicht befohlen, nie wieder im Namen dieses Mannes zu lehren? Fragte der Hohepriester. Stattdessen habt ihr eure Lehre von Jesus in ganz Jerusalem verbreitet und wollt uns noch die Schuld an seinem Tod geben. Doch Petrus und die Apostel entgegneten: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also das zweite Fazit: Nachfolger von Jesus sollen sich menschlichen Regierungen und Ordnungen und auch den damit verbundenen Gesetzen und Verordnungen unterordnen, wenn das nicht dem Willen Gottes widerspricht. Und es ist natürlich nicht so einfach, dann immer zu entscheiden, ja, was ist jetzt entsprechend dem Willen Gottes und so weiter. Aber das ist mal die Grundausrichtung, die da ist. Und diese Grundausrichtung, die da ist, die sieht man auch in diesen Texten, die diese Thematik behandeln. Ich bin überrascht gewesen, wie viel Wohlwollen und Wertschätzung letztendlich gegenüber der Regierung oder den staatlichen Stellen zu erkennen ist. Und das von Leuten, die immer wieder in Konflikt kamen mit diesen Gesetzen. Also zum Beispiel auch Paulus, der ja drüber schreibt, der wurde zigfach inhaftiert, eben weil er diese Gesetze gebrochen hat, aber trotzdem sagt er, dass das Grundprinzip ist, dass wir sie respektieren. Warum ist das so? Warum schwingt das so durch, wenn Petrus und Paulus über die Beziehung von Christ und Staat sprechen? Ich würde es eben so begründen, es liegt daran, dass unser Handeln als Christen eine starke Botschaft letztendlich transportiert für unser Umfeld, aber auch dem Staat gegenüber. Und zwar, wenn wir diese Regeln, die aufgestellt werden, nach bestem Wissen und Gewissen versuchen einzuhalten, dann kommuniziert das, wir respektieren diese menschlichen Regierenden. Wir nehmen sie ernst, weil wir auch Gott ernst nehmen. Gott ist ein Gott der Ordnung und ein Gott der Gerechtigkeit. Und wenn Gerechtigkeit und Ordnung in diesen Regeln auch drinsteckt, dann wollen wir uns nach bestem Wissen und Gewissen daran halten. Und das sieht man auch eben in diesem Vers 12, wo dann steht, damit sie zur Einsicht kommen und Gott preisen, wenn er kommt, um die Welt zu richten. Weil es kann sein, dass Leute einfach sagen, ja, die Christen halten sich so, sagen gar nichts, haben quasi nur Gott zum Maßstab und alles andere ist ihnen völlig egal. Diese Stimmen sollen gar nicht aufkommen können. Und darum können wir nicht einfach sagen, wir stellen uns aus Prinzip mal gegen alle staatlichen Ordnungen, weil Gott ist ja unser Maßstab. Wenn wir das tun würden, dann würden letztendlich wir nicht mehr ernst genommen werden und auch unser Gott, an den wir glauben, den würde auch keiner mehr ernst nehmen. Und darum ist es wichtig, dass wir uns auch Dingen unterordnen können. Was heißt das jetzt zum Beispiel bei den aktuellen Einschränkungen wegen Corona? Das bedeutet, dass wir da einfach auch genau hinschauen müssen, ob Dinge tatsächlich dem Willen Gottes widersprechen oder ob es letztendlich etwas ist, das mich einfach persönlich nervt oder vielleicht besorgt oder eben Sorgen macht. Ja. Zum Beispiel Mund-Nasen-Schutz, ja, ist immer wieder Thema, spießt sich meiner Meinung nach nicht mit der Glaubensfreiheit oder Auch vor allem aus dem Grund, weil diese Vorschriften und Einschränkungen, die wir momentan erleben, ja nicht nur gegen Kirchen oder Christen gerichtet sind, sondern gegen im Grunde so gut wie jeden Lebensbereich taucht dieses Thema auf. Und es ist natürlich keine Frage, dass uns das alle ziemlich nervt, gerade im Winter Mund-Nasen-Schutz und angelaufene Brille als Brillenträger. Das ist einfach nicht cool. Heikler sind natürlich so Fragen wie, ja, was ist mit Lockdown, soziale Distanzierung, kann das im Willen Gottes sein? Ich würde sagen, durchaus kann da manches davon auch im Willen Gottes sein, wenn es dazu tatsächlich nächstenliebend ist und Menschen schützt. Es gab ja auch zum Beispiel zur Zeit Jesu schon die Praxis, dass immer wieder Leute auch abgesondert wurden, damit ansteckende Krankheiten nicht sich ausbreiten und übertragen werden. Ist ja eigentlich nichts Neues. Aber natürlich, ob diese Maßnahmen, ob die dann immer angemessen sind oder nicht, ja, die langfristige Erfahrung und wird es einfach auch zeigen. Also wir werden da noch vieles in der Zukunft auch erkennen. Aber wir müssen eben vorsichtig sein, daraus ein Glaubensthema letztendlich zu machen. Unterm Strich komme ich immer wieder als Christ an den Punkt, wo ich mich entscheiden muss, menschlichen Regeln mich unterzuordnen, auch wenn ich nicht mit allem völlig konform bin oder einverstanden bin oder die Sinnhaftigkeit immer erkenne. Aber diese Entscheidung wollen wir letztendlich auch treffen, Gott gegenüber. Vorrangig ist natürlich die Frage, ob ein Gesetz oder eine Verordnung offensichtlich dem christlichen Glauben widerspricht. Und das zu unterscheiden ist nicht immer so einfach, aber es ist eben auch nicht angebracht, allem zu widersprechen, nach dem Motto, es fühlt sich geistlicher an. Ja? Also zum Beispiel so quasi, ich als Jesus-Nachfolger bin ja nur Gast auf dieser Welt und damit ist alles, was mit dieser Welt zu tun hat, böse. Also das und als Basis zu nehmen, um letztendlich alles zu verwerfen, das wäre nicht gut. Und man sollte schon gut begründen können, wenn man einer weltlichen Ordnung widerspricht. Soweit mal ein grober Aufriss. Nächste Woche wollen wir dann unter dem Titel Der Christ und der Antichrist einen Blick hinwerfen. Was sind Kennzeichen oder Charakteristika, wenn quasi eine weltliche Ordnung in eine Richtung abbiegt, die wirklich gegen Gott ist und gegen Gottes Maßstäbe und letztendlich antichristlich ist. Aber ich möchte vorher noch jetzt in die Praxis hineinschauen, wie wir das, was wir jetzt gerade gehört haben, umsetzen können. Es sind 5 Punkte und wenn du was zum Mitschreiben hast, dann kannst du jetzt einfach auch mitschreiben, um dir das besser merken zu können. Erste Sache, die du tun kannst, mit dem, was wir gerade gehört haben, und zwar ist schlicht und einfach, sei, wo es nur möglich ist, ein guter Staatsbürger. Zahle deine Steuern, respektiere und wertschätze weltliche Herrscher und ihre Beamten. Bete für sie, segne sie, und tu Gutes, wo es einfach nur möglich ist und strecke dich aus nach Gerechtigkeit, weil das ist eines der Hauptcharakteristika von dem Reich Gottes. Das ist ein Reich ist, wo die Menschen sich ausstrecken nach Gerechtigkeit. Zweitens, lass dich nicht von deinen Glaubensgeschwistern trennen, auch wenn ihr nicht der gleichen Meinung seid euch nicht einigen könnt, was jetzt wirklich im Willen Gottes ist oder nicht, weil manchmal ist es halt einfach strittig und da sollte man einfach vorsichtig sein, wie wir miteinander umgehen und einfach den anderen auch zuhören und wirklich verstehen wollen, hinhören wollen, wie sieht der andere das und es auch stehen zu lassen und nicht versuchen, den anderen immer von der eigenen Meinung zu überzeugen. Und ich bin eigentlich wirklich froh darüber, wie gut wir das bis jetzt nach diesem Jahr des Corona-Chases hingekriegt haben, miteinander umzugehen. Dinge stehen zu lassen, zu respektieren, dass jeder vielleicht ein bisschen einen anderen Ansatz hat, damit umzugehen. Und ich denke, das ist einfach in Gottes Sinn, dass wir uns da nicht auseinander dividieren lassen. Dritte Sache, sei bereit, deine Meinung zu ändern. Ich habe im vergangenen Jahr meine Meinung immer wieder geändert. Und das fühlt sich nicht sonderlich gut an, aber andererseits schäme ich mich auch nicht dafür. Und ich glaube, es ist okay, wenn wir auch manchmal unsere Meinung ändern, weil irgendwie eine neue Information kommt oder eine neue Erkenntnis. Viertens, Sei vorsichtig, deine persönliche Meinung zu vergeistlichen. Wenn du zum Beispiel ein Problem mit dem Mund-Nasen-Schutz hast, und das haben viele von uns, ich zum Teil auch, das ist einfach nachvollziehbar. Die wenigsten mögen ihn, ja. Und ich bin auch neugierig, wie es wirklich weitergeht und wie das in 2 Jahren bewertet wird. Aber das heißt noch lange nicht, dass der Mund-Nasen-Schutz per se antichristlich ist oder ähnliches. Vielleicht kommt ja zum Beispiel auch raus in der Rückblick, dass wir alle viel früher, viel bessere Masken hätten tragen sollen und es wäre ganz anders ausgegangen, die Sache, keine Ahnung. Aber schauen wir einfach, dass wir Dinge, die vielleicht gar nicht so geistlich sind oder gar nicht geistlich sind, vergeistlichen. Fünftens und letztens, sei vorsichtig, absolut alles in Schwarz und Weiß einzuteilen. In der Kirchengeschichte wurde das immer wieder getan. Das Resultat waren dann Kirchen bzw. kirchliche Bewegungen, die entweder total also jenseits orientiert waren, die einfach gar nichts mehr mit dem weltlichen Geschehen zu tun hatten, oder genau das Gegenteil, einfach total fixiert auf alles Weltliche und überhaupt keinen Blick mehr dafür, dass das Reich Gottes auch eine zukünftige, übernatürliche Komponente hat. Das Reich Gottes, es ist einfach mehr. Es ist zukünftig und es ist übernatürlich und gleichzeitig entfaltet sich dieses Reich Gottes bereits im Hier und im Jetzt. Und das ist eigentlich das Geniale dabei. Es ist einfach beides. Und darum kann ich einfach nur immer wieder sagen, aus vollem Herzen, so wie es im Vater unser zu hören ist: Dein Reich komme. Dein Reich komme, Gott. Es ist so vielfältig, es ist so wunderbar letztendlich. Und es ist etwas, was vom Himmel kommt, aber schon bereits jetzt in uns lebt, wenn wir Jesus in unser Leben lassen. Ich schließe mit Gebet. Jesus, danke, dass du der Herr bist. Danke, dass du der beste Herrscher und Herr bist und wir wollen uns letztendlich nur vor dir beugen. Gib du uns Weisheit zu erkennen, wie wir das, was wir gehört haben, umsetzen können in unserem Leben. Hilf uns, da wo es gerechtfertigt ist, uns an die Ordnungen zu halten, die uns gegeben sind. Und hilf uns aber auch zu erkennen, wo Dinge nicht deinem Willen entsprechen, wo wir aufstehen müssen für etwas, weil es nicht gerecht ist und weil es nicht richtig ist. Gib uns einfach die Weisheit, hier unterscheiden zu können und dir letztendlich alle Ehre zu geben. In Jesu Namen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.